Schön, wieder mal bei euch zu sein. Ich habe mich wirklich gefreut über diese Anfrage und freue mich jetzt auch hier stehen zu können, bei euch in Brüggenbracht. Ist für uns immer ein kleiner Ausflug, den wir machen, aber ich mache ihn gerne. Es ist auch ein schöner Weg und ja, demnächst werden wir dann auch noch mal die Natur hier in der Gegend genießen. Nur heute haben wir leider keine Zeit. Jawohl. Wir haben viel gehört schon wieder über Krisen, über Kriege. Es ist ja momentan leider sehr aktuell und es bewegt. Ich finde, es bewegt einen unwahrscheinlich, wenn man hört, was so los ist. Dann hatten wir Ostern, ein super Ereignis für uns Christen. Aber manchmal denke ich, es ist natürlich schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen und das wirklich sacken zu lassen, dass einem das wirklich ins Herz fällt, dass einem das total bewusst ist, was Jesus für uns getan hat und was wir heute noch davon haben. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe euch schon mal ein Bild mitgebracht. Ihr kennt wahrscheinlich diese Figur Spider-Man. Sie nennt sich, wir sagen immer, die nette Spinne aus der Nachbarschaft. So. Und wenn ich so an Krisen denke und an das Umfeld, was ja auch teilweise aggressiv ist, denke ich, wow, das ist ein Held. Ne, ist ein Held. Ist doch eindeutig klar, der macht was. Der tut was Gutes und ich finde das schon ganz nett. Und dann haben wir da noch Superman. Den kennt wahrscheinlich auch fast jeder von euch. Superman ist natürlich auch ein Held, aber Superman ist ein bisschen anders, weil er ist kein Mensch. Der kommt nicht hier von der Erde. Ist natürlich alles fiktiv, ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, es ist schon, kann man sich gut als Vergleich auch nehmen. So, jetzt habe ich für euch so, was haben die beiden gemeinsam und was ist anders an ihnen? Sie helfen den Menschen. Sie sind teilweise Vorbilder, aber Spider-Man ist rein Mensch und Superman ist halt wirklich eigentlich ein Alien, also der kommt von einer anderen Welt. Ich habe euch jetzt noch mal eine Bibelstelle mitgebracht. Passt ja super in die Fiktion rein. Nein, natürlich nicht, weil jetzt geht es ums Eingemachte und um die Wahrheit. In Markus 8, 27 folgende steht: Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer. Und andere: Elia. Wieder andere: einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Wer war, ist Jesus? Das war die Frage damals. Und ich glaube, auch manchmal ist heute noch so ein bisschen was davon da. Wer war er? Gerade wenn man auch mit anderen Menschen darüber diskutiert. Die Frage ist nie wirklich verstummt. Und ich setze noch mal so ein bisschen einen drauf. Und zwar nicht nur, wer war Jesus, wer ist Jesus, sondern war er ein Mensch? Und oder war er ein Gott? Denkt an Spider-Man und Superman. Ja? Rein Mensch oder etwas anderes? Viele sagen, Jesus war auf jeden Fall ein Mensch. Er ist geboren worden, er hat hier auf der Erde gelebt zwischen uns. Er war genauso verletzlich und abhängig von seinen Eltern wie ein Mensch. Er hatte die gleichen Emotionen wie wir Menschen. Er hat sich gefreut, geärgert. Er war zornig und hat die gesamte Gefühlswelt durchlebt. Und am Ende sogar Verrat und Leid ertragen müssen. Und ich frage euch, was kann menschlicher sein? Absolut Mensch. Aber gleichzeitig war er auch Gott, der Sohn Gottes. Er hatte Autorität, er hatte Vollmacht, Kraft, um zu heilen, Menschen in seinen Bann zu ziehen, Wunder zu tun und sogar den Tod zu überwinden. Jetzt ist die Frage, kirchengeschichtlich wird das ja auch immer ein bisschen, ne, solche Fragen diskutiert. Was sagt die Kirchengeschichte? Ich bin heute bei der Kirche. Die Kirchengeschichte heute eigentlich, oder was hat sie im Laufe der Jahre gesagt? Und es gab immer wieder unterschiedliche Richtungen. Die einen sahen Jesus als Mensch, der von Gott mit besonderen Kräften begabt gewesen sei und den Gott quasi adoptiert hat. In dieser Zeit war Maria lediglich die leibliche Mutter eines Menschen. Da war nichts mit Jungfrauengeburt und allem anderen. Reiner Mensch. Dann gab es wieder Gruppierungen, die betonten seine Göttlichkeit. Aber sie rangen dann mit der Frage, ob sich der unendliche Gott in einem endlichen Menschen verkörpern kann. Gute Frage. Eine sehr verbreitete Vorstellung war auch, der göttliche Christus habe nur einen Scheinleib gehabt und diesen vor dem Kreuzestod wieder verlassen, weil Gott nicht sterben kann. Viele Fragen, immer noch offen, irgendwie. Mal gucken, ob wir es zusammenkriegen. 451 wurde dann im Konzil von Chalcedon ein Glaubensbekenntnis verfasst. Ich glaube, ihr könnt es nicht gut lesen, aber ich trage es sowieso vor. Und zwar wurde da wirklich das Menschliche und das Göttliche gegeneinander gestellt. Unser Herr Jesus Christus ist als ein und derselbe zu bekennen. Vollkommen in der Gottheit, vollkommen in der Menschheit. Wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Wesensgleich dem Vater der Gottheit nach. Wesensgleich uns, der Menschen nach. In allem uns gleich, dem Menschen. Außer, und jetzt kommt das Wichtige, außer der Sünde. So, da haben wir es nämlich. Einziggeborener in zwei Naturen unvermischt und unverwandelt, ungeteilt und ungetrennt. Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Also die beste eigentlich, die ich finden konnte. Und ich bin froh, dass sie schon so früh eigentlich in der Kirchengeschichte das festgestellt haben. Jetzt habe ich aber noch die Frage, warum ist es so wichtig zu klären, ob Jesus Gott oder Mensch ist, war? Was sagt das für uns aus? Sehen wir uns das Menschliche an. Natürlich ist Jesus ein Mensch gewesen. Und er dient uns heute noch als Vorbild, ultimatives Vorbild. Und es gibt aber auch viele andere Vorbilder, Menschen. Bräuchten wir da Jesus als Menschen wirklich? Wenn es nur um den Lebensstil geht, als Vorbild, denke ich nicht. Aber nach dem biblischen Verständnis geht es ja beim Glauben zuallererst um eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und wenn Jesus für mich ein besonders inspirierender Mensch wäre, wie ein Prophet, dann würde Gott uns Jesus geschickt haben, um uns wieder auf den Weg zu bringen. Um uns zu zeigen, Impulse zu geben, wie wir leben sollen, wie Gott damit einverstanden ist. Aber Gott bliebe so auf Distanz, weil er ja nicht direkt mit mir, sondern nur durch seinen Boten Jesus sprechen würde. Wenn wir mal überlegen, ist das eigentlich so ein bisschen die Denkweise der Muslime, die ja Jesus als einen Propheten anerkennen, ihn aber nicht als einen Gott oder als unseren Gott sehen. Für die ist es auch wie ein Vorbild. So wie bei ihnen auch Mohammed. Jesus als Mensch, was bedeutet das? Was steht dazu in der Bibel? An vielen Stellen in der Bibel können wir Jesus als Menschen eindeutig erkennen. Wie gesagt, seine Geburt, sein Weg, alles wie ein normales Kind, Jugendlicher. Später erlernte er den Handwerkerberuf als Zimmermann. Alles das, was ein Mensch tut. Und auch als Wanderprediger kam seine menschliche Natur zum Tragen. Er hatte Durst, Hunger, Angst. Er hatte den Wunsch nach Einsamkeit, aber auch nach Zusammensein mit Menschen. In Matthäus 4, Vers 2, als Jesus vom Teufel versucht wird, steht da: Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Menschlich. Aber das größte Zeichen, finde ich jedenfalls, für seine Menschlichkeit, war die Nähe zu anderen Menschen. Er lebte nicht isoliert auf einem Berg, erzählte irgendwas, sondern er lebte mitten unter uns Menschen. Er pflegte mit ihnen Gemeinschaft. Das ist für mich ein absolutes menschliches Zeichen. Wir sind dazu ausgelegt, wir Menschen, auf Beziehung, auf Gemeinschaft. Und Jesus war genauso. Jesus selbst bezeichnete sich auch als Menschensohn. In Matthäus 9, Vers 3 bis 8. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Er hat von sich selbst als Mensch gesprochen. Paulus sagt zur Menschwerdung Jesu in Philipper 2, Vers 6, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er wollte nicht nur einen Menschen darstellen, er lebte als Mensch und wurde auch als solcher akzeptiert, wahrgenommen, aufgenommen. Wie ist das, wenn wir jemanden begegnen, der uns, ich sage jetzt mal, wie ein König, ein Gott höher gestellt ist? Stellen wir uns das so vor bei Jesus? Es ist schön, wie er es gemacht hat, aber normalerweise, wenn man jemanden begegnet, der irgendeine besondere Autorität hat, ist irgendwo erstmal eine Distanz da. Und er begibt sich nicht immer direkt unter die Leute. Aber Jesus tat das. Und das ist mir total sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so nahbar, das ist so menschlich. Ja, das war Jesus. Wenn er aber nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist, dann bedeutet das für mich etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass ich Gott so wertvoll bin, so wichtig bin, dass er selbst mit mir Kontakt aufnehmen will und dafür das Unvorstellbare ja getan hat. Er wird Mensch und kommt zu uns auf die Erde. Der größte Beweis seiner Liebe. Ich finde, es ist schwer zu verstehen, dass ein Gott Mensch wird. Und es wird auch immer ein Mysterium irgendwie bleiben. Aber dass ein Mensch Gott ist, ist genauso unvorstellbar. Wir sind nicht Superman und noch mehr. Aber wir merken immer wieder in verschiedenen Begebenheiten in der Bibel, dass Jesus Eigenschaften hat, die nur ein Gott haben kann. Johannes 4, 16 bis 19, die Frau aus Samarien am Brunnen. Jesus wusste, wer sie ist, was sie getan hatte oder nicht getan hatte und konfrontierte sie damit. Jesus beansprucht für sich, Schuld vergeben zu können und gerät dann noch in Probleme, weil ja das eine Gotteslästerung ist nach jüdischem Verständnis, weil er als Mensch eigentlich keine Sünden vergeben darf. Gotteslästerung. Und Jesus zeigt nicht nur in Taten, dass er Gott ist, sondern er spricht auch davon. Allerdings am Anfang vorwiegend mit seinen Vertrauten, mit seinen Jüngern. Und er benutzt eine grammatikalische Form, die im Alten Testament benutzt wird. Ich bin. Und in Johannes 10 benutzt er die Worte sogar, ich bin der gute Hirte. Eine Anspielung auf den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Aber nicht nur Jesus selbst, sondern auch seine Jünger und außenstehenden Beobachter und nicht zuletzt Gott selbst bezeichnet ihn als Sohn Gottes. In Matthäus 17, 2 bis 8, bei der Verklärung von Jesu auf dem Berg. Da steht, während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Sohn Gottes, ein Gott. Auch im Alten Testament gibt es schon Hinweise auf die Göttlichkeit Jesu. Es ist also nicht nur eine Idee der Jünger, dass er etwas Besonderes ist, sondern prophetisch schon festgelegt. Jesaja schreibt in 9,5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Also eigentlich hätte ich heute gar nicht predigen müssen, weil fast alles in den Liedern war. Will ich nur mal kurz bemerken. Sehr gute Vorbereitung oder Fügung. Die beiden Bezeichnungen, Fürst des Friedens und wunderbarer Ratgeber, die ließen sich problemlos auf einen Menschen übertragen. Aber starker Gott, Vater der Ewigkeit, passen nur zu einem Gott. Und auch in Micha 5, Vers 1 wird davon gesprochen, dass Jesus von Urzeiten an existiert. Kann also auch kein Sterblicher sein. Jetzt kommt so ein bisschen für mich die letzte Frage. Warum kam Gott also als Mensch auf die Welt? Jesus, warum als Gott? Jesus muss unter die Menschen kommen, um ihnen zu zeigen, was Gott sich für das Zusammenleben der Menschen gedacht hat und wer Gott ist, um wirklich ein Stück von dem, was sein Vater ist, in die Welt zu tragen. Und er soll ihnen aber auch zeigen, dass er nahbar ist, dass er den Menschen nahe ist und nicht irgendwo im Himmel regiert. Jesus bekommt schon vor seiner Geburt den Namen, ich verweise wieder auf das Lied, Immanuel, Gott ist mit uns. Und Jesus erlebt hier auf Erden alles, was wir erleben. Und er kann alles nachempfinden. Leute, der hat gelitten, der hat Schmerzen gehabt, der hat getrauert, der hat geweint, der war zornig im Tempel. All das, was wir auch als Empfinden haben. Und er lässt uns nicht im Stich, weil er alles nachempfinden kann. Das heißt, unsere Trauer, unser Leid kann er verstehen. Er hat es selbst gefühlt. Gott reicht es nicht, dass wir etwas von ihm begreifen oder erzählt bekommen. Er will, dass wir zu ihm gehören, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Aber leider geht das nicht so oft ohne weiteres, da wir ja durch unsere Verfehlungen von Gott getrennt waren. Und hier musste eine Lösung her. Da kam nicht einfach mal einer vom Himmel geflogen und hat irgendwas in Ordnung gebracht. Er muss die Schuld irgendwie von uns kriegen. Und dafür kam Jesus, um stellvertretend für uns dieses Urteil zu tragen. Wir sind verurteilt worden, aber die Schuld wurde getragen. Jesus kann unsere Strafe oder konnte unsere Strafe übernehmen, weil er selbst sündlos war. Er hatte keinen Dreck am Stecken, wie man so schön sagt. Weil sonst hätte er den ja auch vor Gott verantworten müssen. Und diese Sündlosigkeit, Schuldlosigkeit kann kein Mensch haben. Und die Bibel ist sich da auch ganz klar in Römer 3, Vers 10: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Kein Mensch ist schuldlos. Fazit: Wäre Jesus einfach nur Mensch gewesen, dann wäre er auch mit Sünde belastet. Und die Beziehung zwischen ihm und dem Vater wäre genauso gestört gewesen wie unsere. Er hätte das Urteil nicht stellvertretend für uns tragen können. Er wäre nicht zum Retter einer kaputten Beziehung geworden. Wäre aber hingegen nur Gott gewesen, hätte er sich auch nicht richtig mit der menschlichen Schuld identifizieren können. Das wäre also auch schwierig geworden. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier in dem Bild sehen. Jesus schlägt eine Brücke zwischen dem Menschen und zwischen Gott, damit wir wieder eine persönliche Beziehung haben können. Unsere Schuld ist weg, weil Jesus sie getragen hat. Und wir können wieder zu Gott kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Wäre es nicht so, könnte ich nicht in der Freiheit leben, dass Gott gnädig ist und nicht, dann müsste ich für meine Errettung immer noch kämpfen. Das brauche ich nicht. Als Vorbild ist Jesus spitze. Ich habe immer den Spruch WWJD, What would Jesus do, finde ich total toll. Und ich möchte ihm ja auch gerne nachfolgen, kein Problem, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber es gibt auch andere Vorbilder, wie gesagt. Aber es gibt nur einen Retter. Ja, es gibt nur einen einzigen Retter, Jesus. Der wahre Mensch und wahre Gott. Denn nur dadurch konnte er unsere Schuld am Kreuz tragen. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Amen.